Perspektivenwechsel, das war die Serie, die uns jetzt 8 Sonntage bewegt hat. Eine Geschichte, die das Volk Israel definiert. Eine Zusage, die Gott Abraham schon gegeben hat. Abraham, der Urvater des Glaubens. Und ihm hat Gott zugesagt, ich werde dich in ein Land bringen. Ich werde mein Volk befreien aus der Gefangenschaft und ich werde sie in ein Land bringen, das ich ihnen geben werde zum Erbe, zum Besitz. Und wir haben uns diese Geschichte jetzt angeschaut, die uns im 4. Buch Mose erzählt wird, wo Israel aus Ägypten herausgeführt wird. Das ist auch so ein Vorbild für uns, die wir durch Jesus Christus aus der Gefangenschaft herausgerettet wurden. Wir konnten gar nichts dafür tun, sondern Jesus hat uns befreit. Dann wird das Volk Israel durch das Rote Meer hindurch geführt. Rotes Meer ist jetzt auch gerade wieder ein Thema. Und das ist so ein Vorbild für Taufe, wo sie praktisch durchs Wasser hindurch gerettet werden. Und dann machen sie sich auf dem Weg ins gelobte Land, in das Land, das ihnen verheißen ist. Ein Land, von dem Gott sagt, von dem die Bibel sagt, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und kurz vor der Grenze schickt Mose Kundschafter aus und die kommen mit Berichten zurück, ganz unterschiedlichen Berichten. 10 sagen, ist zwar toll dort, aber gefährlich und wir können es nicht schaffen. Es ist unmöglich. Und 2, Josua und Kaleb, sagen, ja, es ist dort toll, ja, und es gibt dort Riesen und ja, es gibt dort Festungen, ja, und es ist sicher schwierig, aber wir können es schaffen, weil Gott uns das zugesagt hat. Und dann stehen sie jetzt vor einer Entscheidung und vor dieser Entscheidung stehst auch du heute Morgen. Am Abschluss dieser Serie Perspektivenwechsel. Welche Perspektive möchte ich auf dieses Land haben? Möchte ich die Perspektive haben, ja, das ist eine Zusage, die mir Gott gegeben hat, die ich haben kann, in die ich hineingehen kann, mit meinem Leben, mit meinen Entscheidungen, mit den Dingen, die ich tue, oder wo ich sage, nein, klingt alles toll und das, was ich jetzt in dieser Predigt sage, das wird vielleicht dann auch für dich so sein, dass du sagst, das klingt ja alles toll und so mit anderen Worten, wäre schön, wenn es auch wahr wäre. Aber leider, du weißt ja, das, was du predigst und die Realität fällt auseinander. Und dann passiert genau das, was manchmal auch in unserem Leben passiert und was Elton John so schön in diesem Lied König der Löwen zusammengefasst hat, Circle of Life, Circle of Life. Und die Leute, die hören dieses Lied, und es ist wirklich ein schönes Lied, Elton John ist ein fantastischer Musiker, ein fantastischer Sänger, und dieses Lied ist toll, aber es transportiert buddhistisches Gedankengut. Es transportiert kein Gedankengut, das in irgendeiner Weise mit dem, was wir hier vertreten, kompatibel ist. Und es war für Gott und von Gott her niemals der Plan, dass du zwar vielleicht dich retten ließest, dass du sagst, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, dass du dich vielleicht sogar taufen lassen hast. Wir werden auch im Sommer wieder, wenn der Kreuzweiher warm genug ist, auch wieder eine Taufe haben oder 2. Und wenn du sagst, das wäre für mich wichtig, dann hast du die Gelegenheit, dich da auch taufen zu lassen. Aber dann dich im Kreis zu drehen. Du sagst, ja, im Kreis drehen, ich drehe mich nicht im Kreis. Aber doch, Januar machst du Vorsätze fürs Jahr und nächstes Jahr bist du an derselben Stelle wieder und machst wieder Vorsätze fürs Jahr. Und dann bist du wieder an der Stelle und machst wieder Vorsätze am Jahr. Und ja, doch, du drehst dich im Kreis. Im Grunde drehst du dich im Kreis. Du drehst dich im Kreis und irgendwie geht das Leben rum. Und am Ende deines Lebens sagst du, oh, ich habe mich ja nur im Kreis gedreht. Ich bin ja in dieses Land gar nicht reingegangen. Das im Kreis drehen, manche Muttis seufzen jetzt und sagen, ja, ich fühle mich auch so, als würde ich ständig mich im Kreis drehen. putzen und es wird immer wieder dreckig und Windeln wickeln und es wird immer wieder dreckig. Das meine ich nicht mit Kreisdrehen, weil das ist nur eine Frage der Geduld. Das ist ein Prozess, wo du schon zwar unmittelbar denkst, ich trete auf der Stelle, es geht nichts voran, aber doch, es geht voran und die Investition, die du jetzt investierst, wird Frucht tragen. Ich habe gestern mit einem Royal Ranger Leiter, das ist eine christliche Pfadfinderarbeit, gesprochen und ich habe gesagt, wie cool ist dein Einsatz? Und er sagt, ja, aber das sieht man erst Jahre später. Anfangs denkt man, wenn man da drin steckt, denkt man, man dreht sich im Kreis. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass sich im Kreis drehen, wo du doch Fortschritte machst, nur die noch nicht siehst. Sondern ich meine, dass im Kreis drehen, wo du eigentlich im Grunde auf der Stelle trittst, wo du gar nicht weiterkommst, wo du dich nur mit dich selbst beschäftigst, wo du eigentlich nur darum sich das dreht, dass du dich wohlfühlst, dass du irgendwie und dann Streit schlichtest und so. Dieses, alles, was ja diesem Volk dann auch passiert ist, wo Gott gesagt hat, gut, wenn ihr da nicht hinein wollt, dann hebe ich meine Hand, das haben wir letztes Mal gehört, dann hebe ich meine Hand, dann könnt ihr auch da nicht reingehen. Und dann müsst ihr euch eben im Kreis drehen, bis ihr stirbt. Schwieriges Wort, keiner will stirben. Und dann werde ich mit der nächsten Generation dieses Projekt angehen. Und das ist etwas, was du dir immer wieder auch sagen musst. Gott hat Zeit. Du musst nicht, wenn du nicht möchtest. Niemand muss, sondern du darfst, du bist eingeladen. Und wenn wir jetzt über dieses Land sprechen, das Israel zugesagt ist, und aktueller kann dieses Thema gar nicht sein, aber ich möchte es heute bitte nicht politisch verstehen, ich möchte heute nicht darüber sprechen, welches Recht Israel hat, sein Land einzunehmen und sein Land zu verteidigen, darum geht es heute nicht, sondern ich möchte es versuchen zu übertragen, weil diese Verheißung ist eine Verheißung, die dir gilt, uns gilt. Die Frage an der Stelle ist allerdings, und das ist die Frage, die du dir jetzt stellen kannst, während ich Rede stellen kannst und am Ende natürlich stellen musst, will ich in dieses Land hineingehen? Will ich es wagen? Oder bin ich zufrieden damit, mich mit mir selbst zu beschäftigen? Und ich habe das Gefühl, dass viele Christen, viele Gemeinden, sich tatsächlich eigentlich nur mit sich selbst beschäftigen. Sie haben keine Perspektive nach außen, sie haben keine Perspektive über das Hauptsache uns geht's gut, Hauptsache uns gefällt's, Hauptsache wir verstehen es, Hauptsache wir fühlen uns wohl, Hauptsache wir wissen, wo wir sonntags hingehen können, hinaus. Findet gerade ein großer Kongress statt und ich folge dem sehr interessiert und denke mir, gibt es da irgendwas, was neu ist? Und die Botschaft, die man so bekommt, ist, nee, wir müssen durchhalten. Wir müssen eben einfach durchhalten. Hoffnung stirbt zuletzt. Durchhalten. Und ich bin so froh, dass wir hier als Gemeinde uns eben nicht im Kreis drehen, sondern dass wir in diesen letzten 10 Jahren unglaublichen Streckeweg zurückgelegt haben, unglaublich viel entwickelt haben, viele schöne Prozesse gesehen haben, viele Menschen, die in ihrer Beziehung zu Jesus Christus gewachsen sind, die diese Einladung angenommen haben und gesagt haben, ich will nicht auf der Stelle stehen bleiben, ich will nicht immer nur um mich selber drehen, ich will nicht ständig in der ersten Klasse bleiben, so als wenn du solltest eigentlich schon längst Lehrer sein, du solltest schon eigentlich selbst eine Klasse haben und du musst wieder von vorne anfangen, du bist so wie so ein Säugling, der immer noch wieder Milch braucht, so im Kreis drehen. Und das ist nicht die Perspektive, die Gott hat. Wir sind gerade dabei, ich bin total begeistert, in München ein Pilotprojekt zu starten mit einer Online-Party, einer Watch-Party, wo sich Menschen treffen, die dort in diesem Raum wohnen und unseren Gottesdienst jetzt allein im Wohnzimmer angucken. Und die Idee ist, dass man sich trifft und gemeinsam den Gottesdienst anschaut und dann noch ein bisschen miteinander redet, vielleicht zusammen isst und Gemeinschaft hat und so Gottesdienst feiert. Oder alles das, was wir auf Social Media tun mit unseren Reels und diesen Dingen und der Werbung, die wir schalten, um die nächste Generation zu erreichen, die ja, wenn du mal die Augen aufmachst und durch die Stadt gehst, alle haben dieses Smartphone vor der Nase. Und du fragst dich, wie koordinieren die eigentlich das? Wie merken sie, dass sie niemandem reinrennen? Und ich mache mir manchmal schon so einen Spaß, wenn da so jemand kommt mit dem Smartphone, dass ich auf Kollisionskurs bin und irgendwie checken die das kurz, bevor sie in mich reinlaufen. Sehen sie, dass da jemand steht und weichen mir aus. Aber die haben alle dieses Ding vor der Nase und wir kommen da rein in dieses Ding. Wir kommen weiter. Wir gewinnen neue Dinge. Das Land, das wir verheißen bekommen haben, ist unglaublich. Und wenn du das, was ich heute sage, verinnerlichst, dann wirst du so hungrig sein, du wirst so sehr dir wünschen, dass du in dieses Land hineingehst, dass du gar nicht mehr auf der Stelle sitzen bleiben kannst. Du kannst dich natürlich aber auch im Kreis drehen. Paulus sagt das zum Beispiel, ich hätte noch so viel zu sagen, aber ihr hört doch nicht zu, ihr wollt doch nicht zuhören, ihr solltet eigentlich schon längst weiter sein, aber ihr dreht euch um euch selber. Ich muss euch immer noch wieder die Anfangsdinge erklären, aber eigentlich solltet ihr die schon gecheckt haben, eigentlich solltet ihr jetzt weiter sein. Und wir kommen nochmal zurück zu diesem Propheten, der das nochmal so zusammenfasst, wo wir praktisch Gott hören, das haben wir letzten Sonntag besprochen, der Prophet Hesekiel im 20. Kapitel sagt, im Auftrag Gottes, ich bin der Herr, euer Gott. Das sagt er so 600 Jahre bevor Jesus kam. Und ich habe euch versprochen, ich verspreche euch aus Ägypten herauszuführen, in ein Land zu bringen, das ich für euch ausgesucht habe. Es ist ein Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Das prächtigste weit und breit. Nun, für diejenigen, die jetzt bei Milch Schnappatmung bekommen, sie ist laktosefrei. Oder Hafermilch oder was auch immer du dir das vorstellst. Und vielleicht sagst du auch Honig, ja Honig, wer kann den Honig essen? Das ist eine Bildsprache. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn du in dieses Land hineingehst, Milch und Honig den ganzen Tag essen musst und nur noch davon leben kannst, sondern das ist letztlich so, wie dieses Land ist so reich und so überfließend und hat so viele Möglichkeiten, dass es nichts gibt im Überfluss. Es gibt alles im Überfluss. Es gibt alles im Überfluss. Es ist das Prächtigste weit und breit. Und diese Zusage hat Gott schon dem Abraham gegeben, dem Vater des Glaubens. Und diese Zusage galt, seit Gott das dem Abraham gegeben hat, seinem Volk. Und als dann Jesus Christus kam und gesagt hat, ich möchte jetzt, dass diese Botschaft von der Liebe Gottes nicht nur Israel gilt, sondern allen Menschen gilt es auch uns. Und dann sagt der Brief, der Hebräerbrief, der Schreiber an die Hebräer im 4. Kapitel, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Erinnert euch an die Fliegerbombe, die 70 Jahre im Erdboden liegt. Und deren Zünder immer noch aktiv ist, die immer noch scharf ist. Diese Zusage ist immer noch scharf. Die ist nicht erfüllt, als Israel in das Land hineingegangen ist, sondern diese Zusage ist eine Zusage an dich und mich. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Und Jesus aktualisiert diese Zusage. Es gibt eine Predigt, Die nennt man Bergpredigt. Das liegt einfach daran, dass er da am Berg war. Das war wohl akustisch ziemlich schlau, dass er da oben saß und dann zu den Leuten sprach. Und das war damals ja nicht so eine Lärmverschmutzung wie bei uns. Und das war irgendwie ziemlich gut, sodass der da reden konnte. Also da hat er ein paar Dinge gesagt in der Bergpredigt, die wegweisend sind. Und unter anderem sagt er Folgendes in der Bergpredigt. Matthäus hat es für uns aufgeschrieben, Kapitel 5, Vers 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land als Erbe erhalten. Also dieses Land, um das es geht, das ich gleich noch etwas ausführen möchte, was es eigentlich beinhaltet, dieses Land steht für dich genauso zur Verfügung. Deswegen kannst du nicht einfach so sagen, ja, die dummen Israeliten, die da so die Hose voll hatten und sich nicht reingetraut haben, traurig, fühle mit ihnen, die Armen, so. Sondern es ist genau, das springt hier auf den Schoß, weil es ist eine Zusage, die dir gilt. Du stehst praktisch vor diesem Land. Und die Frage ist jetzt, drehst du dich im Kreis, bis du tot bist, oder gehst du in dieses Land hinein? Jesus erneuert seine Zusage und sagt, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land als Erbe erhalten. Und im Alten Testament sind Sanftmütige diejenigen, die sich ganz auf Gott und nicht auf ihre eigene Kraft verlassen. Denn das musst du ja tun, wenn du sagst, das ist zu groß für mich, das ist zu schwierig, das ist zu abenteuerlich, da sind Riesen, da sind Festungen, wir kommen uns vor wie Heuschrecken, da kann ich auf keinen Fall reingehen. Genau das sagt Jesus. Wenn du aber sanftmütig bist, wenn du dich ganz auf Gott verlässt, wenn du eben sagst, das kann ich nicht machen, klar kannst du das nicht machen. Das ist ja auch nichts, was du machen sollst. Wenn du es machen könntest, hätte Jesus nicht zu kommen brauchen, müssten wir nicht Ostern feiern. Müssten wir nicht seinen Tod und seine Auferstehung feiern. Völlig auf Gott vertrauen, nicht auf die eigene Kraft verlassen. Damit wir das besser verstehen, hat das Paulus nochmal an dem Beispiel von Abraham deutlich gemacht. Abraham, das war so ein Mann, der war, ich weiß nicht, 75, glaube ich, da kommt Gott im Traum zu ihm und sagt, Abraham, ich möchte, dass du wegziehst in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich segnen und ich will dich zum Vater machen und ich will dir dieses Land geben und deinen Kindern und deinen Nachkommen, das von Milch und Honig fließt. Und dann stell dir vor, du bist Abraham und du wachst dann morgens früh auf und so sagst zu deiner Frau, du Schatz, ich habe heute Nacht geträumt, da hat Gott zu mir gesprochen, wir ziehen weg. Hab schon den Möbelwagen bestellt, kann schon mal die Kartons zusammenpacken, wir ziehen weg. Und dann sagt ja jede Frau, na gut, also okay, vielleicht hast du schlecht gegessen, vielleicht warst du besoffen oder was auch immer. Aber sag mir, Schatz, wo ziehen wir denn hin? Und er sagt, Abraham, das hat mir Gott leider nicht gesagt. Wir ziehen weg. Wohin? Das wird er uns dann schon zeigen. Also da sitzt er dann vorne auf dem Möbelwagen, auf dem Beifahrersitz und der Möbelwagenfahrer sagt, wo fahren wir denn hin? Und dann sagt er, Abraham, fahr mal geradeaus. Keine Ahnung, wo wir hinfahren, aber fahren wir einfach jetzt die Straße runter. Fahren wir einfach los. Crazy, oder? Crazy. Total crazy. Da musst du schon echt Vertrauen auf Gott haben, dass du dich auf sowas überhaupt einlässt. Und dann ist der 100 und Gott sagt, ich mache dich zum Vater und nennt ihn auch Vater. Und dann sagt der Abraham, ja, toll, jetzt bin ich 100. Meine Frau ist auch nicht mehr ganz jung. Wie soll das gehen? Abraham verließ auf das, was für Gott. Abraham verließ sich auf das, was Gott für ihn tat. Und das war der Wendepunkt. Diese ganze Geschichte, die wir hier von Abraham hören, ist nicht der tolle Abraham. Es ist nicht Abrahams Geschichte, sondern es ist Gottes Geschichte mit Abraham. Es ist Gottes Geschichte, was Gott für den Abraham getan hat. Der Abraham, der war schwach, der Abraham war unfähig, der Abraham hatte Schiss, der Abraham war ein Feigling, der Abraham war solche Leute sucht Gott aus, so wie dich und mich. Eigentlich, wo du sagst, ja, gibt es keinen besseren. Er vertraute darauf, dass Gott ihn in Ordnung bringen würde, anstatt zu versuchen, selbst in Ordnung zu kommen. Und das ist der Punkt. Wenn du in dieses Land hineingehen willst, musst du darauf vertrauen, dass Gott eine Geschichte mit dir schreibt, dass Gott dich in Ordnung bringt. Du musst dich auf Gott verlassen. Du musst sagen, Gott, ich vertraue dir. Leite mich. Und da kriegen schon einige Schwitzen, sagen, nee, das ist mir zu gefährlich. Wie soll ich mich auf Gott verlassen? Wie soll ich tun, was er sagt? Das kann man doch nicht machen. Du musst doch selbst wissen, was du willst. Du musst doch selbst Entscheidungen treffen. Du musst doch die Dinge im Griff haben. Du musst doch selbst dafür sorgen, dass du in Ordnung kommst. Und dann sagt Paulus, okay, ich erkläre es euch nochmal. Also, aus einer Situation heraus, die ihr alle versteht, die ihr Arbeit habt, die ihr angestellt seid. Wenn du hart arbeitest und gute Arbeit leistest, verdienst du deinen Lohn. Und wir nennen deinen Lohn nicht ein Geschenk. Ist klar, oder? Nicht jeden, dein Chef sagt nicht jedes Monatsende, ich habe dir wieder ein Geschenk überwiesen. Ja? Bin der großzügigste Chef, den man kennt. Und du kriegst hier wieder dein Geschenk. Nein, es ist ein Lohn. Du hast dafür hart gearbeitet. Und deswegen kriegst du das auch, was du verdienst, was du ausgehandelt hast. Vielleicht verdienst du es gar nicht, aber du kriegst es. Aber wenn du erkennst, dass die Aufgabe zu groß ist für dich, dass es etwas ist, das nur Gott tun kann und du ihm vertraust, es zu tun, das ist eine völlig andere Geschichte. Und darum geht es jetzt. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendetwas tun kannst, wo du sagst, okay, habe ich jetzt gecheckt, dann tue ich das jetzt ab sofort. Sondern es ist etwas, was Gott tun kann und Gott tun will für dich, wenn du ihm vertraust, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Also, wenn du erkennst, dass die Aufgabe zu groß für dich ist, dass es etwas ist, das nur Gott tun kann, und du ihm vertraust, es zu tun, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, sagt Paulus, also, du könntest es niemals selbst tun, egal wie hart und lang du arbeitest. Und genau das ist der Punkt. Das ist das Fantastische an Jesus. Wir könnten es nie selbst tun, egal wie wir uns anstrengen. Jesus sagt, versuch's gar nicht erst, streng dich gar nicht erst an, ich habe es schon getan und ich will Geschichte mit dir schreiben, wenn du mir vertraust. Dann ist es dieses Vertrauen, das dich mit Gott ins Reine bringt, von Gott, ein reines Geschenk. Und damit kannst du anfangen, egal wie alt du bist. Da kannst du anfangen, jetzt so oder wenn du älter bist, 85, haben das vorletztes Mal gehört. Es ist nie zu spät zu sagen, okay Gott, jetzt habe ich es kapiert. Du schenkst es mir, es ist deine Geschichte mit mir. Es ist ein Geschenk von dir und es ist von Gott und du bringst mich mit dir ins Reine. Und dieses Geschenk wird hier in diesem Bild gesprochen als ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ein Land voller Möglichkeiten. Und ich möchte, dass du das heute für dich mal in den Blick nimmst, dass die Erlösung in Jesus Christus nicht ein Privatticket in den Himmel ist. Das auch. Aber vor allen Dingen ein Auftrag in dieser Welt, sein Reich zu bauen, ein Auftrag in dieser Welt zu scheinen, ein Auftrag in dieser Welt zu gestalten, ein Auftrag in dieser Welt in ein Land zu gehen, das voller Ressourcen ist. Ein Land von Milch und Honig. Stell dir das mal vor, stell dir mal vor, du würdest erkennen, dass in Gott alles möglich ist. Nehmen wir mal zum Beispiel Johann Sebastian Bach. Das ist so ein Mann, der ist in dieses Land hineingegangen, in dem Milch und Honig fließt. In seinem Fall fantastische Musik, die bis heute Menschen bewegt. Musik. Stell dir mal vor, Gott würde dich gebrauchen, dass du im musikalischen Bereich neue Dinge schaffst, weil du sagst, Herr, ich folge dir nach. Diese Nachfolge ist ja eine Nachfolge, damit sein Reich in dieser Welt gebaut wird. Es ist ja nicht eine Privatgeschichte, wo du sagst, oh toll, ich bin erlöst, danke mein Herr Jesus, und abends, bevor du ins Bett gehst, fasst du nochmal an das Kruzifix, das bei dir oben in der Ecke hängt, und fühlst dich mit Jesus verbunden, dann schläfst du selig ein. Und ich und mein Herr Jesus. Das ist genau das, was sie machen. Sie drehten sich im Kreis. Sie drehten sich im Kreis. Ich und mein Herr Jesus. Schon die Reihenfolge ist verräterisch. Ich und mein Herr Jesus. Oder nehmen wir einen Maler, einen jüdischen Maler, Caspar David Friedrich. Dieser Mann ist in dieses Land hineingegangen, das Gott für ihn hat, und hat Kunst geschaffen. Das ist im Grunde, wenn du so willst, eine Form von Transzendenz. Es ist eine Form von, dass der Himmel plötzlich auf ist und auf diese Welt etwas hineinkommt, was man so nicht für möglich hält. Und Jesus hat das uns vorgelebt. Zum Beispiel, er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wie hat er das demonstriert? Er hat ja immer wieder zu den Leuten gesagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, wenn ihr schon nicht meinem Vater glaubt, dann glaubt wenigstens das, was ihr seht. Und er hat nicht Jesus gesagt, also was ihr seht, ist ein frommer Mann, der auf Knien rutscht und betet und innerlich meditiert. Das haben sie nicht gesehen. Selten. Da hat Jesus sich immer zurückgezogen. Das war nicht so wichtig, dass sie das sehen. Aber was haben sie gesehen? Sie brachten alle Kranken zu ihm. Und er hat sie geheilt. Das ist dieses Land, das von Milch und Honig fließt. Das ist dieses Land des Überflusses. Stell dir mal vor, wir würden das von Gott glauben und erwarten. Stell dir mal vor, was wir dann hier am Start hätten, wenn das sich rumspricht. Das wäre vielleicht natürlich auch die erste halbe Stunde wäre das cool, wenn hier plötzlich alle Menschen, die krank würden, geheilt wären. Die nächsten Tage würden wir in allen Zeitungen stehen, dann wäre es schon nicht mehr so cool. Aber wir hätten jedenfalls einen unglaublichen Einfluss. Oder? Sitzen die Leute alle hungrig da. Und die Jünger sagen, schick sie weg. Und Jesus sagt, nee, schick sie nicht weg. Und dann vermehrt er dieses Brot. Seht ihr, das ist das, was dieses Land von Milch und Honig bedeutet. Das ist eine Möglichkeit der Ressourcen, Kreativität, Möglichkeiten. Ich hatte einen Bundestagsabgeordneten, der mir irgendwann mal auf einer gemeinsamen Fahrt gesagt hat, wissen Sie was, Herr Clausen, Geld ist für uns kein Problem. Für uns ist das Problem Ideen. Angenommen, wir würden in diesem Land, das Milch und Honig fließt, angenommen, wir würden als Gemeinde neue Ideen haben. Kannst du das überhaupt für möglich halten, dass du denkst, Gott beauftragt mich, gibt mir neue Ideen, irgendwas Neues zu erfinden, zu lösen, zu entwickeln? Oder ein großer Mangel ist Weisheit, Einsicht oder auch so, wenn du so willst, so dieser Hesekiel, diese prophetische Sicht. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, beinhaltet auch das. Der Heilige Geist sagt, ich möchte dich begaben. Ich möchte, dass du das Reich Gottes baust. Was würde das denn heißen? Das würde heißen, dass du bittest und sagst, Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich. Und dann triffst du einen traurigen Menschen irgendwo. Und dann sagst du nicht, hey, wie geht's dir? Alles gut? Sondern dann sagst du ihm das Wort, das Gott dir gerade gegeben hat. Probier's mal aus. das haut den um, den du da ansprichst. Das elektrisiert ihn, das verändert sein Leben. Plötzlich sagt der Mensch, wie weißt du das, wie kannst du das wissen? Sagst du, ja, Gott hat es mir gerade gesagt. Weil ich bin in dieses Land hineingegangen, in dem Milch und Honig fließt. Ich bin in das Land hineingegangen, das überfließend ist. Und das dürfen wir erwarten, das darfst du erwarten, das darfst du erwarten, dass Gott dich so gebraucht. Und dann gibt es einen Psalm, Psalm 37. Den werde ich jetzt nur ganz kurz durchgehen und da ermutige ich dich, den zu Hause für dich zu meditieren. Psalm 37 gibt dir eine Anleitung, wie du in dieses Land hineinkommst. Der redet von nichts anderem als von diesem Land. Es ist der Psalm 37 in der Mitte der Bibel. Wie komme ich da hinein? Und da heißt es im Vers 3, du aber vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und weide Treue. Dieser Psalm ist nach dem hebräischen Alphabet sortiert. Aleph, Bet, Gimmel und dann Shin, Rosh, Taf. Aleph, Bet, daher kommt Alphabet, ne? Aleph, Bet, Gimmel, Alphabet. Warum hast du dich gefragt, warum Alphabet? Hebräisch. Aleph, Bet, Gimmel. So fängt das hebräische Alphabet an. Dieser Psalm ist so, damit du es dir besser merken kannst, damit man es auswendig lernen kann auf Hebräisch, wenn du es auf Hebräisch lernen willst. A, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land, mach dich da breit, geh rein, wohne da drin und weide Treue. Freue dich über den Herrn. Freue dich über den Herrn, wenn du dich fragst, wie komme ich dahin? Ja, nicht, wenn du miesepetrig unterwegs bist, sondern wenn du anfängst, dich über den Herrn zu freuen. Wie freue ich mich über den Herrn? Indem ich anfange, mit ihm zu reden, indem ich anfange, etwas von ihm zu lesen, indem ich mich mit ihm auseinandersetze. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben. Es ist alleine dieser Satz. 37 Vers 4 ist gigantisch. Die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Bete, sag Gott, was soll ich tun? Bete, Herr, gib mir Vollmacht. Bete, Herr, gib mir Ideen. Bete, Herr, gib mir Geduld. Bete, sprich mit Gott. Folge ihm nach und erwarte, dass dieses Land, in das er dich hineinführt, kein Land ist, das knickrig ist, kein Land ist, das dich begrenzt, sondern ein Land ist, das dich durchstarten lässt. Die Sanftmütigen werden das Land als Besitz erhalten. Wenn du dich fragst, wo Jesus seine Predigtimpulse hergenommen hat, der hat die ganzen Psalmen natürlich auswendig gekonnt, alle 150. Ständig redet er, zitiert er die Psalmen. Seine letzten Worte sind aus dem Psalm 31. Hier, Bergpredigt, zitiert er den Psalm 37. Doch die Sanftmütigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Erinnert euch im Alten Testament, die Sanftmütigen sind die, die auf ganz Gott vertrauen, nicht auf sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Sagt ihr immer wieder, ich kann es nicht. Ich kann die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ich kann ihnen nicht begegnen. Ich komme schon selbst mit meinem eigenen Leben kaum zurecht. Und dann sagt Gott, okay, das ist mal eine gute Ausgangslage. Ja, das ist schön, wenn du das für dich einsiehst, dass du es nicht kannst. Und dann sagst du, Herr, aber du kannst. Und ich will dir vertrauen, völlig auf Gott vertrauen. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Fülle von Frieden und Glück. Diese Worte sind im Hebräischen mehrdeutig. Im Grunde kannst du hier lesen, unendliche Ressourcen. Unendliche Ressourcen. Jemand hat mich gefragt, wann müssen wir hier zwei Gottesdienste feiern? Wir wissen es jetzt, ab 301 Gottesdienstbesucher müssen wir zwei Gottesdienste feiern. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende, weil wenn wir dann zwei Gottesdienste feiern, sparen wir uns das aufbauen, dann haben wir zweimal 301, dann sind das 600 Leute. Und da sind wir auch noch nicht am Ende, weil wir haben online, wir haben viele Möglichkeiten. Wir sind eigentlich überhaupt nicht am Ende, wenn wir einfach nur Gott vertrauen würden. Wir sind überhaupt nicht am Ende. Wir kommen gar nicht an dieses Ende von diesem Land, das von Milch und Honig fließt. Und der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenen Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Der Mensch, der nach Gottes, der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, ist großzügig und gibt. Und dann kommst du in einen Kreislauf rein, dann beginnst du, weil du diese Großzügigkeit, diesen Überfluss erlebst, beginnst du selber großzügig zu sein. Du beginnst zu geben und dann kommt der Segen in dein Leben hinein. Dann drehst du dich nicht mehr im Kreis und denkst dir, am Ende des Kontostands ist noch so viel Monat übrig. Sondern dann kommst du in die Fülle hinein, weil du dein Leben neu ausrichtest, auf Gott ausrichtest. Und dann sagt der Psalm XYZ, also lass alles Böse, tu das Gute, so wirst du immer im Land wohnen. Mazel Tov. Kennst du Mazel Tov? Der hat wieder Mazel gehabt. Das ist ein Hebraismus in unserer Sprache. Mazel Tov, viel Gutes. Viel Gutes. Lass alles Böse, tu das Gute. Tu das Gute. Du wirst das im Land wohnen. Nach Gottes Willen leben, die werden das Land als Besitz erhalten. Für immer werden sie daran wohnen. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Halte dich an seine Wege. Dann wird er dich zu Ehren bringen, indem er dir das Land zu Besitz gibt. Und dieser ganze Psalm redet von nichts anderem als davon, ich habe the land für dich. Ich habe the land. Komm in the land. Komm in das Land hinein. Komm in das Land, das überfließt. Komm in meine Möglichkeiten, komm in meine Ressourcen, lass dich von mir gebrauchen, begrenze mich nicht durch deine Vorstellungen, begrenze mich nicht durch deine Angst, begrenze mich nicht durch deine Rechenkünste, sondern glaube mir, vertraue mir und folge mir nach. Das allerdings wäre ein Perspektivwechsel, der wie eine Bombe zünden würde. In deinem Leben, weil du aufhörst, dich um dich selbst zu drehen, und in unserer Gemeinde noch viel mehr. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns hier kaum um uns selbst drehen, aber manchmal ist doch die Gefahr, die Gravitation ist schon da. Die Frage an dich heute ist, willst du in dieses Land hineingehen? Willst du sagen, Herr, ich kann es nicht, aber du hast es mir verheißen. Ich möchte erleben, was du tun kannst durch mein Leben. Wenn das dein Gebet ist, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, vielleicht heute zum ersten Mal, lass uns gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen.